SRF 2 Kultur.
Am Sonntag jetzt die Sendung Perspektiven. Und die führt uns jetzt, zumindest in Gedanken, nach Südkorea. Dort geht gerade die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen zu Ende. Die Schweizer Delegation wird von einer Theologin namens Mi-Yun Chung begleitet. Sie ist Koreanerin, hat allerdings lang in Basel gelebt. Sie hat hier doktoriert und bei Mission 21 als Genderbeauftragte gearbeitet. Auf Deutsch, also für uns als deutschsprachiges Publikum, hat sie auch ihr Buch »Reis und Wasser« geschrieben. Darin macht uns Mi-Yun Chung mit der Religion in Korea bekannt, mit ihrer Kirche und ihrer ganz eigenen christlich-feministischen Theologie. Hören Sie eine Sendung von Judith Wipfler.
Reis ist Himmel. Wie den Himmel kannst du auch ihn nicht allein haben. Reis muss geteilt werden. Reis ist Himmel. Wenn Reis in deinen Mund geht, dann hast du den Himmel in deinem Körper. Reis ist Himmel. Ja, Reis ist da, um geteilt zu werden.
Der Reis, den man sich ohne Wasser nicht vorstellen kann, gilt in Korea nach wie vor als Symbol des Lebens. Er steht zusammen mit dem Wasser für das Zusammenleben der Menschen, die aufeinander angewiesen und miteinander verbunden sind.
Reis und Wasser als Symbol für das Leben, das Zusammenleben der Menschen und der Menschen mit der Umwelt. Sang Seng, mit diesem Wort beschreibt die koreanische Kultur dieses Prinzip vom Zusammenleben. Das Gegenteil gibt es auch, das heißt Sangguk und meint die Unverträglichkeit oder Unvereinbarkeit zweier Dinge. Die südkoreanische Theologin Mi-Yun Chung möchte in ihrer Theologie aber den Sang Seng entfalten.
Es geht hier um dieses Konzept Sang Seng. Aufeinander angewiesen sein und miteinander verbunden sein, zu stärken, zu betonen. Es hat mit dem Beziehungsnetzwerk zwischen Menschen, Natur und Dingen und Integration und Ausgewogenheit zu tun.
Was sich hier noch etwas abstrakt anhört, wird im koreanischen Alltag ganz konkret, ganz lebensgrundlegend.
Wir essen im Prinzip dreimal täglich den Reis. Das ist für uns wie Brot hier. Und ohne den Reis können wir gar nicht leben. Und wenn man Brot isst, dann hat man immer noch das Gefühl, man hat noch nicht gegessen. Dann muss man auch Reis dazu essen.
Müsste es dann nicht im Koreanischen unser Vater besser heißen, unseren täglich Reis gib uns heute?
In unser Vater zum Beispiel, wir sagen nicht Brot, sondern tägliche Speise. So haben wir umgedeutet. Aber natürlich, wir haben auch das Brot als Symbol für das Christentum. Wir essen viel Reiskuchen anstatt dem Brot. Brot ist mehr in den Jugendlichen und der jungen Generation verbreitet, während die ältere Generation nach wie vor mehr den Reis bevorziehen.
Und beim Abendmahl, was teilen koreanische Christinnen und Christen da?
Beim Abendmahl ist das Brot umgänglich. Wir gebrauchen das Brot oder Brotstück. Aber manchmal gebrauchen wir auch den Reiskuchen anstatt dem Brot.
Eigentlich ist das bei uns ja nicht viel anders. Auch das Abendmahlsbrot der Reformierten oder die Hostien der Katholiken ähneln ja kaum jenem Brot im antiken Israel, das Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern teilte. Das wird eher ein schnell gebackenes Fladenbrot gewesen sein, aus dunklem, weil grobem Mehl. Es ist aber die Stärke des Christentums immer gewesen, sich in die vorfindlichen Kulturen einzuleben, sich zu inkulturieren. Zeichen, Rituale und Gesänge zu übernehmen und christlich zu deuten. In Korea sind das vor allem die Tänze und Frauenrituale des Schamanismus. Mi-Yun Chung spricht hier sogar von der Indigenisierung des Christentums. Darin sieht sie einiges Positive, ist aber vorsichtiger als andere.
Und natürlich gibt es auch sehr schöne und wichtige Dimensionen. Und dort kann man die Formen auch übernehmen, zum Beispiel die dialogische Umgangsweise im Ritual, halte ich für sehr wichtig. Das ist dann die Schwäche der reformierten Tradition, weil der Gottesdienst manchmal sehr monologisch auswirkt. Aber hier wird dieser Schamanismus manchmal zu viel idealisiert. Und das war mein Eindruck gewesen. Und natürlich, Tanzen ist in der christlichen Tradition sehr schief angesehen. Und ich mag zum Tanzen. Aber wenn man gerade diesen schamanistischen Tanz nur überträgt zum Christentum, finde ich etwas gefährlich. Die Form und der Inhalt lässt sich schwer trennen.
Des Weiteren verbiete es aber allein schon der Respekt vor der anderen Religion, den Schamanismus quasi auszuplündern wie einen religiösen Selbstbedienungsladen.
Mir scheint, es gibt zu viel konsumorientierte Verhaltensweise. Das ist einfach die Phänomen im Kapitalismus. Was man braucht und was man genießen will, kann man dieses und jenes kaufen. Und daraus kann man auch alles so schön kombinieren. Aber für mich, wo ich aufgewachsen bin, steht diese schamanistische Tradition mehr als 2000 Jahre. Wir haben auch viele koreanische traditionelle Tänzerinnen, die an der Indigenisation arbeiten. Aber sie sind auch sehr vorsichtig, mit dieser Form umzugehen, wenn sie Christen sind. Und die Schamaninnen selber mögen nicht, wenn die Christinnen ihre Rituale in Beschlag nehmen. Dann meinen sie, wieso wollt ihr nicht konvertieren? Dann lieber bleibt als Schamaninnen. Entweder oder braucht man. Natürlich habe ich auch Respekt vor den anderen Religionen und auch vor dem Schamanismus. Aber ich bin bewusst Christ und dann kann man nicht einfach schamanisiertes Christ oder christlichisierte Schamanismus nennen.
Also bitte kein interreligiöses Kuddelmuddel veranstalten, fordert die strenge Denkerin Myun Chung. Damit kritisiert sie indirekt auch andere feministische Theologinnen in Südkorea, die mit Menstruationstänzen vor ökumenischen Versammlungen bereits Furore machten. Der ein oder die andere mag sich noch an Seoul 1990 erinnern. Nein, Myun Chung versteht sich als dezidiert reformiert. Sie hat ja auch in Basel über Barth doktoriert. Das ist aber nur eine der Traditionen, die sie in sich trägt.
Diese reformierte Tradition mit feministischem Bewusstsein zu verbinden. Und was ich jetzt etwas auch kritisch gegenüber den anderen feministischen Richtungen geäußert habe, habe ich auch sehr bewusst gemacht. Und darum ist es eine der feministischen Theologie.
Nun wird dem koreanischen Schamanismus gemeinhin aber besonders viel Potenzial für eine Frauenspiritualität zugebilligt, weil hier nämlich Frauen als Schamaninnen federführend sind.
Ja, das stimmt. Das muss man total zugeben. Die Mehrheit von Schamaninnen waren die Frauen. Und in dem Sinne war es eine Stärke des Schamanismus, dass sie viel mehr mit den Frauen umgegangen sind. Und dass die Frauen unter dem Bereich sehr viel Freiheit gehabt haben, auch sich auszudrücken und ihre eigene Geschichte oder Leidensgeschichte erzählen zu dürfen. Aber es hat in dem Sinne verhindert, diese Dimension in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es war in dem Sinne nicht fortschrittlich, weil es nur in diesem Privaten oder hinter dem Vorhang geschehen war.
Das ist zu wenig für Myun Chung. Sie fordert die Sichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft. Und sie wünscht sich eine Religiosität, aus der auch Taten folgen für das Wohl der Frauen. Aber das kann sie in den von Schamaninnen geprägten Ritualen gerade nicht erkennen. In denen gehe es nämlich in der Hauptsache darum, die Geburt von Söhnen herbeizubeten.
Wozu ist dieses Ritual wichtig gewesen? Wofür hat man gebetet, die Söhne zu gebären? Und das war einer der Inhalte dieses Rituals. Und dann, mir schien, das war wieder eine Stärkung des patriarchalen Männersystems, nur mit weiblichem Forum. Und mehrheitlich waren die Frauen Priesterinnen und Teilnehmenden. Aber das hilft nicht, dann wirklich inhaltlich feministische Dinge weiterzuführen.
Ein anderes Erbe, mit dem sich die Gesellschaften Ostasiens immer noch schwer tun, ist zum Beispiel das der sogenannten Trostfrauen. Das waren Frauen aus Korea, Malaysia, Indonesien, rund 300.000 Frauen insgesamt, die an die japanische Armee gleichsam in die Sexsklaverei verkauft wurden. Diese Frauen erlebten schlimme Gewalt. Diejenigen, die überlebten und nach Hause zurückkehrten, durften aber über ihr Leid nicht sprechen und ihre Ehemänner erst recht nicht.
Bei den Männern ist es sehr unangenehm, über dieses Thema zu sprechen, weil ihre Frauen gerade misshandelt worden sind und das ist dann für sie Erniedrigung oder Demütigung. Und darum haben sie nicht gern über dieses Thema zu sprechen. Bei Männern und bei den Frauen ist die Sexualität immer anders gemessen. Die Männer verhalten sich, wie sie wollen, aber bei den Frauen gab es immer wieder strenge Regelungen. Und das war dann ein großes Hindernis, warum die Frauen nicht in der Öffentlichkeit über dieses Problem sprechen konnten.
Es waren christliche Frauengruppen, die das jahrzehntelange Schweigen brachen. Noch immer weigert sich Japan, diese Schuld einzugestehen. Deshalb demonstrieren jetzt jeden Mittwoch Koreanerinnen vor der japanischen Botschaft in Seoul.
Bei jedem Wetter. Im Winter minus 20 Grad, im Sommer mehr als 35 Grad und sehr schwül.
Jede Woche zeigen junge Frauen und mittlerweile auch Männer ihre Solidarität mit den mittlerweile über 80-jährigen Trostfrauen. Frauen, die nie entschädigt, nie als Kriegsopfer anerkannt wurden, die in ihrer koreanischen Heimat sogar noch stigmatisiert waren. Deren Coming Out wäre ohne den Einsatz der Kirchenfrauen nicht möglich gewesen.
Vor allem die Frauengruppe in der Kirche, weil sie 1992 angefangen haben, dieses Thema zur gesellschaftlichen Debatte zu bringen.
Dabei geht es längst nicht mehr und allein um Vergangenheitsaufklärung. Es geht auch um aktuelle Solidarität mit im Krieg missbrauchten Frauen, sowie unlängst im Kongo.
Deshalb, es geht nicht nur um Geschichtsbewältigung, sondern eine Gegenwartsaktion. Meine Großmutter war Schamanin und sie ist durch meine Mutter Christ geworden, die in der christlichen Mittelschule das Evangelium kennengelernt hat. Und ich habe meine Großmutter nur als Christ erlebt. Und sie hat das Jesusbild mit diesen blauen Augen und blonden Haaren immer so schön bewahrt in ihrer Schublade. Und das war meine Erinnerung an sie.
Diese Erinnerung will Mi-Yun Chung auch nicht missen. Und sie will ihrer Großmutter das blond-blau beäugte Christusbild auch nicht wegnehmen. Für sie selbst, gleichsam die dritte Generation Kirche in Korea, für sie heute ist aber auch klar, dass sie sich Christus anders vorstellen muss.
Wenn ich kritisch hinschaue, was für ein Bild von Jesus haben wir? Und das ist dann eine umgekehrte Richtung. Dieser westliche Mann als ideale Person oder als Erlöser im Auge zu behalten. Und dieses Bild übrigens ist nicht nur bei meiner Großmutter wichtig, sondern in den vielen Spitälern oder Privathäusern oder in der Schule immer noch aufgehängt. Aber nicht nur in Korea, in vielen außereuropäischen Ländern. Und damit habe ich wiederum umgekehrte Mühe, weil wir diese Westlichkeit oder diese westliche Werte zu viel idealisieren durch diese Brainwash, was wir immer wieder sehen. Und diese optische Dimension ist auch sehr prägend. Und ich bemühe mich immer wieder, auch bei meinen Studenten, Studentinnen, einen Gegenwind zu geben. Das ist nicht das Bild von Jesus. Und aber wir sind auch davon sehr geprägt. Und wir müssen dann unsere indigenisierte Interpretation weiter betreiben. Wir haben noch nicht die super gute Lösung gefunden. Wir sind auf diesem Prozess.
Sich Christus eben nicht als blonden Nordeuropäer vorzustellen, sondern Christus und die Kirche von den Rändern des Südens, vom fernen Osten her zu denken, dazu sollte auch diese Vollversammlung der Kirchen in Korea dienen. Damit sich auch unser Christusbild hier in der Schweiz verändere. Um auch uns hier ihr Land und ihre Tradition begreiflicher zu machen, hat Myeon Chung dieses Buch Reis und Wasser auch auf Deutsch verfasst.
Weil Korea ein unbekanntes Land ist. Zwischen der Schweiz und Korea läuft seit 60 Jahren eine freundschaftliche Beziehung. Nach dem Koreakrieg 1953 kamen die Schweizer Soldaten als Friedensbeobachter in der Demarkationszone. Das war der Anfang der Beziehung gewesen. In dem Sinne sind wir mit den Schweizer und Schweizerinnen auch gebunden. Aber ich habe hier vielfältig erlebt, dass die Leute allgemein sehr wenig von Korea wissen.
Und noch eine weitere Hoffnung verbindet Myeon Chung mit ihrem Buch und mit dieser ökumenischen Vollversammlung, an der nun rund 3000 Teilnehmende aus aller Welt den Fokus auf ihre Heimat richten.
Das Christentum von anderen Gesichtspunkt zu betrachten, das wünsche ich den Leuten. Und je nach dem Kontext müssen wir das Evangelium auch anders auslegen. Und jedes Land hat andere Priorität und oder andere Komplexität der Probleme. Aber Sie werden sehen, was es bedeutet, in einem geteilten Land zu leben. Und für uns ist zentral wichtig, Frieden zu schaffen. Aber das Thema Frieden in allen Aktivitäten oder in allen Themen zu betonen, ist für alle gültig und wichtig.
Die koreanische Theologin meint auch, dass diese ökumenische Weltversammlung schon jetzt auf die Ökumene zwischen den koreanischen Kirchen selbst zurückwirkt. Das Christentum Koreas wächst zwar, ist aber auch gespalten und dies nicht nur in Nord- und Südkorea.
Wir brauchen als Koreaner, Koreanerinnen zunächst Selbstkorrektur und Selbstreflexion. Es war eine große Diskussion, ob WRK pro- oder kontrakommunistisch orientiert ist. Und wegen dieser Debatte ist die koreanische Kirche damals sehr, sehr spaltet. Und diese Diskussion ist leider noch nicht zu Ende. Und während der Vorbereitungszeit gab es immer wieder hektische Diskussionen, weil wir immer noch unter dieser kalten Kriegsideologie leiden.
Das Christentum in Korea ist eine junge Religion. Sie wurde vermittelt von Missionaren aus Nordamerika und Europa. Sie brachten, wie schon gehört, auch das europäische Christusbild mit, das Myeon Chungs Großmutter in Seidenpapier gewickelt heilig hielt. Tatsächlich brachte das Christentum vielen Frauen so etwas wie eine erste Emanzipation von traditionellen Zwängen.
Das Christentum hat dazu beigetragen, in der ersten Linie bei den Frauen eine Befreiung haben zu lassen. Ja. Besonders auch zum Beispiel bei den namenlosen Frauen haben sie Namen gegeben.
Namen gegeben, weil Frauen in Korea immer nur als Tochter von, als Ehefrau von oder dann als Mutter von und erst noch die Mutter eines Sohnes bezeichnet wurden und werden. Das Namen geben und damit eine eigene Identität geben, das ist eine sehr biblische Tradition. Sie fängt in der Schöpfungsgeschichte an und zieht sich durch die ganze Bibel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So heißt es beim Propheten Jesaja und bis heute an vielen Taufen.
Und die Frauen haben sehr viel daran gearbeitet, die Kirche aufzubauen. Aber nach der Etablierung der Kirche haben die Frauen dann ihren Platz in dieser etablierten Kirche verloren. Das heißt, die Befreiung kam durch das Christentum ein Stück, aber das war nur die Hälfte der Befreiung, das war nicht eine ganzheitliche. Sie haben zwar von der gewissen frauenverachtenden Tradition die Frauen weitergeholfen, aber auf die andere Seite ist neue Knechtschaft dadurch entstanden. Darum ist es eine doppelte Belastung.
Eine doppelte Belastung der Frauenrolle, denn der traditionelle Konfuzianismus, der die Frauen von jeher zu Leistungs- und Opferbereitschaft anhielt, wurde nun noch kombiniert mit einem leistungsbetonten Calvinismus. Die koreanische Theologin Myeon Chung schlägt sich also gleich mit einem doppelten Erbe herum.
Ich will nicht den Konfuzianismus den allen Schuld geben, aber wir alle leben in einer leistungsorientierten Welt, vor allem in Nordostasien und Korea. Alles ist nach Statistik gemessen, ein besonderer Leistungsdruck. Dabei ist von den Frauen erwartet, dass sie besonders auch hingeben müssen oder aufopfern müssen. Und es gibt sehr strenge Trennung zwischen Männer- und Frauendomäne. Und von den Frauen ist in dem Sinne noch mehr Leistung erwartet.
Besonders deutlich wird das bei den traditionell sehr wichtigen Ahnenritualen. Der Erfolg, das Funktionieren dieser Rituale hängt ganz von der Qualität der Vorbereitung dazu ab. Und die werden von Frauen geleistet. Es sind sehr aufwendige Speiseabfolgen. Nur beste Zutaten dürfen verwendet werden. Die Speisen müssen mit größter Sorgfalt und Akkuratesse zubereitet werden. Beim Ritual selbst dann dürfen die Frauen nicht auftreten.
Und das ist auch besonders, weil es nur die Frauen betrifft und dass die Frauen nicht in der Öffentlichkeit oder in diesem Ritual selber irgendwelche Rolle spielen. Und die Frauenbereich ist nur beschränkt auf diese Vorbereitung der Speise. Und dieser Leistungsdruck, das ist in dem Sinne sehr einseitig. Das ist sehr ungerecht, was die Frauen und Männer anbelangt. Das ist dann bei dem Christentum mit den calvinistischen Ideen noch verkoppelt.
Dazu passt nun die Legende von der fleißigen Prinzessin Bari. Dieser Mythos wird in ganz Nordostasien in Variationen erzählt. Jedes Kind kennt sie und sie prägt nach wie vor das Frauenbild, auch in Korea. Myeon Chung erzählt ihn drum auch so ausführlich in ihrem Buch.
Baris Vater, ein König ohne Sohn, sollte in einem bestimmten Jahr keine weiteren Nachkommen zeugen, denn es war ihm vorausgesagt worden, dass er sonst wieder eine Tochter bekommen sollte. Die Prophezeiung erfüllte sich, und so wurde auch sein siebtes Kind eine Tochter. Wütend setzte der König seine Tochter Bari aus. Der Vater wurde zur Strafe für seine herzlose Tat sehr krank. Das einzige Mittel, das den todkranken Vater hätte retten können, war das wunderbare Wasser des Westzauberlandes im Himmel. Aber die sechs Schwestern, die im Luxus des Palastes aufgewachsen waren, wollten das wunderbare Wasser nicht holen. Sie scheuten die Anstrengungen, die damit verbunden waren. Schließlich fand der todkranke König seine siebente Tochter und bat sie darum, das wunderbare Wasser für ihn zu holen. Bari, die verstoßene Prinzessin, hatte Mitleid mit ihrem kranken Vater und versuchte, das Westzauberland zu erreichen. Buddha war von ihrem Mut beeindruckt und er schenkte ihr für die Reise drei lebensspendende Blumen. Nach vielen Gefahren erreicht Bari das wunderbare Wasser, das von dem Götterwesen Mu Yang Seng bewacht wurde. Um an das Wasser zu gelangen, musste Bari harte Arbeit für Mu Yang Seng erledigen. Sie musste ihn sogar heiraten und ihm drei Söhne gebären, die sie aufzog. Schließlich erlaubte er ihr, von dem wunderbaren Wasser zu nehmen, und sie kehrte nach Hause zurück. Dort fand gerade die Beerdigung ihres Vaters statt. Aber Bari erweckte ihren Vater mit den Blumen von Buddha und dem wunderbaren Wasser wieder zum Leben.
Aus der Prinzessin Bari wurde dann die Göttin Bari. So viel Fleiß wird im Mythos also reich belohnt. Die Die christlich-koreanische Theologin Myun Chung geht kreativ und kritisch mit diesem Mythos um.
Die Mythen oder unsere eigene Geschichte neu zu reflektieren, finde ich sehr schön und wichtig. Bari hat sehr viel Nachteile gehabt, weil sie als Tochter geboren ist. Und sie war in dem Sinne Opfer unter dem Sohnpräferenzsystem. Aber sie ist nicht dabei geblieben. Und sie hat ein Stück für ihren Vater selbst aufgeopfert. Und dort gibt es auch diese Idealisierung der Hingabe. Aber das war nicht die Ende der Geschichte. Sie hat aktiv, selbstbewusst dieses Ziel im Auge gehabt und dann hat sie all diese Leiden überwunden und diese Lebensorientiertheit finde ich am schönsten in dieser Geschichte.
Myun Chung findet also durchaus Emanzipatorisches in diesem Mythos, das Voranschreiten, das selbstbewusste Gestalten der Umwelt, die Entwicklung, die Bari durchläuft.
Übrigens, neulich ist ein Roman herausgegeben worden nach dieser Mythen. Und es geht um eine Person, die als Migration von den verschiedenen Ländern weiter geflogen ist, aber ihr Leben immer wieder weiter geändert hat, etwas bessere Lebensbedingungen zu haben. Und dabei hat sie viele schlechte Dinge erlebt in der schwierigen Migrationssituationen, aber sie hat nicht aufgegeben. Und es geht um die transformative Kraft.
Was setzt Myun Chung nun aber dem traditionellen koreanischen Frauenleistungsmythos als Christin entgegen?
Es ist eine große Herausforderung, gegen Wind und gegen Gewicht zu geben, weil wir viel längere kulturelle Tradition und Geschichte haben, die mit diesem Konfuzianismus zu tun haben. Hingegen, die Geschichte der Christenheit ist relativ kurz und sehr jung. Bei der Katholiken ist etwa 200 Jahre alt, ganz grob zu sagen. Und bei den Protestanten ist etwa 130 Jahre alt. Das ist sehr kurz im Gegensatz zu europäischen Kirchen. Das zentral Wichtigste ist die befreiende Aspekte des Evangeliums. Und das immer wieder betonen und auch neu reflektieren. Die Freiheit, was wir von Gott und durch die Gnade geschenkt bekommen haben, und das zu aktualisieren und alle Knechtschaft zu brechen, sei es durch Menschen oder durch das System oder dass wir auch gegenüber der Natur verursachen, alle diese Knechtschaft zu brechen.
Die befreiende Botschaft von Gottes geschenkter Liebe und Gnade ohne Vorleistung. Eine klassisch-christliche Botschaft, die bei Myun Chung noch einmal ganz neu und frisch klingt. Dem Leistungsgedanken lebt Myun Chung allerdings selbst nach. Sie ist unglaublich fleißig, studierte Deutsch in Perfektion, erntete den Karl-Barth-Preis als erste Frau und jetzt auch den Margabürich-Preis für ihre Arbeiten. Als Genderbeauftragte bei Mission 21 in Basel wurde sie nur sehr ungern in ihre Heimat entlassen, wo sie seit Anfang Jahr als erste Professorin systematische Theologie lehrt. Ausgerechnet sie, die Bienenfleißige, ruft nun also ihren Landsfrauen zu, dass die Liebe Gottes nicht von deren Leistung abhängt. Myun Chung schmunzelt und dreht die Geschichte, so wie sie es oft tut in ihrem Buch, noch einmal herum.
Wenn Sie so wollen, dann ist es auch eine Leistung, Christ zu sein in dem Sinne.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.